Hallo und herzlich willkommen zum Belly und Mind Podcast. Schön, dass du hier bist. Dieser Podcast ist für alle, die die Nase voll haben von Diäten, von Selbstzweifeln, von einem schlechten Körperbild und dem ständig schlechten Gewissen rund ums Essen. Mein Name ist Petra Schleifer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Heilpraktikerin und beschäftige mich selbst seit dem 9. Lebensjahr mit all diesen Themen. In diesem Podcast geht es um intuitives Essen, um Health at Every Size, um Body Positivity und auch um ganz allgemeine Gesundheitsthemen, die zum Thema Abnehmen, Gewicht und so weiter passen. Und es geht auch ganz klare praktische Umsetzungstipps oder auch mal kleine Übungen, mit denen du vielleicht ein kleines Stückchen weiterkommst. Hier geht es nicht darum, abzunehmen, die letzten Kilos zu knacken oder Lifehacks zu erfahren, wie du besser wieder in den Bikini passt, sondern ganz im Gegenteil, es geht darum, wie du den Bikini rockst, egal was du wiegst. Ein Podcast ist nie ein Therapieersatz, aber ich hoffe, du hast Spaß und schreib mir gerne unter info@bellyundmind.de. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich weiß, ich habe lange nichts gemacht. Dafür hoffe ich, dass es dir gefallen wird und du viele neue Informationen bekommst. Ich möchte in dieser Folge ganz besonders über Wechseljahre sprechen. Und wie ihr euch denken könnt, ist das Thema Wechseljahre, Menopause ein riesiges Thema. Deswegen werde ich sicherlich nur einige Bereiche dieses wahnsinnig großen und komplexen Themas ansprechen. Aber mir geht es ganz besonders darum, einfach aufzuzeigen, wie verletzlich, wie vulnerabel wir besonders in der Menopause sind, weil viele von uns einfach unter einer Menge von Symptomen leiden, ob es jetzt Hitzewallungen sind oder auch Gewichtszunahme, ob es eine Art von ja, fast rheumatischen Schmerzen sind, dass dir vielleicht die Gelenke, die Füße wehtun. Also es gibt da, wahrscheinlich weißt du das auch, wahrscheinlich steckst du genau wie ich mittendrin. Und wer einfach von einer ganzen Zeitspanne auch sprechen, und zwar ist dieser hormonelle Wechsel also mindestens 10 Jahre lang. Und da ist die Gefahr, dass wir eben durch diese ganzen Symptome und durch diese ganzen körperlichen und natürlich manchmal auch psychischen, seelischen Veränderungen, ist die Gefahr, dass wir an Essstörungen erkranken oder ein essgestörtes Verhalten übernehmen, einfach wahnsinnig groß. Unser Körperbild, unser Body Image, wie wir das auch nennen, wird mit zunehmendem Alter schlechter, wenn wir auch zunehmend immer mehr menopausale Beschwerden bekommen. Das hat natürlich gar nicht jeder von uns. Das ist das Gute daran. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, mit diesen menopausalen Beschwerden umzugehen, ob das jetzt eine Hormonersatztherapie ist oder ich persönlich bin ja auch Naturheilkundlerin und schwöre auf Homöopathie und alles Mögliche. Aber darüber will ich heute gar nicht sprechen, sondern eben wie sozusagen diese menopausalen Beschwerden auf das Körperbild wirken, welche unterschiedlichen Faktoren es gibt und möchte euch auch ein paar Studien vorstellen und etwas dazu sagen, warum es meiner Meinung nach eben so, so wichtig ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Dazu als allererstes mal ein paar Zahlen. Die allgemeine Körperunzufriedenheit von Frauen wächst mit zunehmendem Alter. In einer Gesellschaft wie unserer ist das natürlich überhaupt nicht überraschend, denn wir wissen alle, wir werden nicht gerade beklatscht, wenn wir dicker werden, mehr Falten bekommen, graue Haare bekommen, körperlich einfach nicht mehr so fit sind, wie gesagt, vielleicht einfach aus dem Nichts heraus schwitzen wie verrückt und so weiter. Und wir wissen sowieso, dass Körperunzufriedenheiten natürlich nicht etwas rein Weibliches sind, aber sehr viel mehr Frauen oder weiblich gelesene Menschen unter dieser Körperunzufriedenheit leiden. Und das liegt sicherlich auch an unserem patriarchalen System. Den ersten Peak, den gibt es in der Pubertät. Im jungen Erwachsenenalter berichten schon 50% der Frauen von Körperunzufriedenheiten. Bei Männern sind es im Moment 25,9%, wobei man da natürlich auch ganz ehrlich sagen muss, Männer holen ordentlich nach, egal ob jetzt Essstörungen, Schönheitsoperationen, Sportsucht und so weiter, denn auch der Druck auf Männer ist in den letzten Jahren immer, immer größer geworden. Die allgemeine Körperunzufriedenheit liegt zwischen 67,6 und 86,1% bei Frauen, was ich unfassbar viel finde, und zwischen 48,5 und 67% bei Männern. Also auch da sehen wir, der höchste Wert bei Männern ist der unterste Wert bei Frauen. Trotzdem finde ich auch 67% bei Männern eine wirklich große Zahl. Und ich denke, es macht allgemein einfach Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, warum ist das so? Wer hat eigentlich was davon? Und ist das wirklich etwas, was wir auch durch unsere eigenen Aussagen, unser eigenes Verhalten fördern wollen oder der Meinung sind, wir sollten uns daran machen, das abzuschaffen? Ich muss an dieser Stelle wahrscheinlich nicht sagen, dass hier keine Unterscheidung gemacht wurde zwischen Menschen, die sich als Frau identifizieren oder als Mann, sondern nur von der biologischen Definition ausgegangen wurde. Das ist zwar erschreckend und traurig, dass es in der Wissenschaft immer noch nur zwei Geschlechter gibt, wo eben gerade Transmenschen besonders große Schwierigkeiten mit dem eigenen Körperbild haben, aber es eben keine konkreten Zahlen gibt. Deswegen werde ich hier die ganze Zeit nur von der biologischen Definition sprechen. Du kannst dich selbst mal fragen, wie du zu deinem Körper stehst. Ob du dich zu dick, zu wenig muskulös findest, ob du gerne zu oder abnehmen würdest, ob du ein schlechtes Gewissen hast, nachdem du bestimmte Lebensmittel gegessen hast, ob du Lebensmittel grundsätzlich in gut und schlecht, gesund und ungesund einteilst oder ob dein Essverhalten sich auch während verschiedener Phasen von Stress zum Beispiel verändert. Ja, also viele kennen das, dass sich der Hals zuschnürt, dass sie keinen Bissen herunterbekommen oder aber, dass wenn sie Stress haben, das Gefühl haben, gar nicht aufhören zu können zu essen. Die meisten meiner Klienten nehmen sich als zu dick wahr, haben schon Mobbing und Ausgrenzung aufgrund des Aussehens und des Gewichts erfahren und haben extreme Regeln rund ums Essen oder eben auch ums Nicht-Essen verinnerlicht. Und bei vielen läuft da so eine Art ferngesteuerte Platte, also der innere Kritiker, wie wir ihn auch nennen, permanent ab, zu kommentieren, was wir essen, wie viel wir essen, wie viel wir uns bewegen, wie viel Kalorien, Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße und so weiter. Wahrscheinlich kennst du diesen ganzen Zauber. Und viele von uns haben einfach so eine perfekte Vorstellung davon, wie genau sie essen sollten und wie sie denken, wie sie dann auch aussehen würden. Das hat zwar leider überhaupt nichts mit der Realität zu tun, aber wir haben halt eine ganze Menge falsche Dinge, Vorurteile gelernt, wie viel Einfluss wir auf unser Aussehen zum Beispiel nehmen können und wie wichtig dieses Aussehen eben auch in unserer Gesellschaft gerankt wird. Und ja, je ausgeprägter diese Vorstellung ist, umso mehr Regeln haben wir. Und je mehr Regeln wir haben, desto wahrscheinlicher sind eben auch Regelverstöße, denn wir sind nun mal Menschen und keine Maschinen. Und damit ist es wie so ein Teufelskreis, in dem wir uns befinden, dass es oft schlechter und schlechter wird. Körperbezogene Gedanken, also du kennst das sicherlich. Also ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, ich habe einen viel zu dicken Hintern und viel zu dicke Oberschenkel. Der tägliche Gang auf die Waage, für mich war es früher so, dass der Gang auf die Waage darüber entschieden hat, ob es ein guter oder ein schlechter Tag ist. Idealvorstellung von Kleidergrößen, also dass man nur Größe XY haben darf, sonst ist der Tag versaut. Und viele von uns denken wirklich, das ist normal, all das zu denken. Ich habe das auch wahnsinnig lange gedacht. Also ab meinem 9. Lebensjahr habe ich die erste Diät gemacht und habe überhaupt nicht hinterfragt, ob das vielleicht Quatsch sein könnte, was ich da denke oder woher das kommt oder wer etwas davon hat. Und ja, vielen von uns hängt das einfach ordentlich in den Knochen und vermiest das wirklich auch teilweise das ganze Leben. Wir haben gelernt, besonders als Frauen haben wir gelernt, uns sehr, sehr stark von außen wahrzunehmen, also wie wir aussehen. und uns viel weniger von innen wahrzunehmen, also wie wir uns fühlen. Und vielleicht kennst du das, dass du an einem Schaufenster vorbeiläufst, dass du deine Silhouette im Schaufenster siehst und dich total erschreckst, ja, weil du permanent dabei bist, dich immer nur von außen wahrzunehmen. Weil wenn du bei dir selbst bist, im Innen bist, ja, wir sagen oft sowas wie, ich fühle mich fett. Ja, aber Fett ist kein Gefühl. Fett ist eine, entweder ein Körperstoff, den wir alle haben, so wie Muskeln, Sehnen, haben wir eben auch Körperfett. Oder wir sagen so etwas wie, ich fühle mich fett, weil wir das, was wir im Spiegel wahrnehmen, nicht mit dem übereinbringen können, was wir in der Werbung sehen, was wir auf Plakaten sehen, was wir im Fernsehen sehen, was wir allgemein eben als akzeptabel oder schön gelernt haben. Und deswegen ist es so, tja, dass unser Gehirn uns eigentlich die ganze Zeit sagt, hey, du passt nicht ins Raster und damit bist du einfach nicht gut, so wie es ist. Und das ist eben etwas sehr Gelerntes, dass wir Menschen das mögen, was wir häufig sehen. Ja, also ob das eine Musik ist, die wir oft im Radio hören und am Anfang das Lied vielleicht noch blöd finden und irgendwann mitsingen, so ist es eben auch mit unserem Spiegelbild, mit der Silhouette, die wir immer wieder und wieder und wieder auf Social Media, bei Prominenten und so weiter vorgespielt kriegen. Und man muss auch sagen, selbst Plus-Size-Models oder Curvy-Models werden immer dünner. Und somit ist es eben auch kein Wunder, dass es uns extrem schwer fällt, bei uns zu bleiben, in unserer Mitte zu bleiben und zu denken, hey, jeder hat seinen Körper und das ist total okay und nicht in diese Diätmentalität immer wieder reinzufallen. Denn die Diätmentalität hat viele Tricks und Tücken und die Diätindustrie und eben auch die Medizin verdienen einfach ja, mehrstellige Milliarden jedes Jahr. Und da geht es eben nicht um unsere Gesundheit oder dass wir uns gut fühlen, sondern da geht es eben darum, mit uns Geld zu verdienen. Da Frauen ja stärker nach dem Aussehen beurteilt werden als Männer, ich weiß, das ist ein bisschen pauschal, aber ich bleibe jetzt einfach mal ein bisschen pauschal an dieser Stelle. Kannst du dir vorstellen, dass es dann mit dem Älterwerden auch nicht gerade besser wird? Mit dem eigenen Wohlbefinden und dem eigenen Body-Image. Und wenn wir mal googeln sowas wie Menopause oder Wechseljahrsbeschwerden, dann kriegen wir wahnsinnig viele Vorschläge über Diäten, Ernährungsumstellung, Sportprogramme. Es ist eigentlich kaum zu schaffen, Informationen über die Menopause, also die Wechseljahre, zu bekommen, ohne diesen ganzen klassischen Diätmist immer wieder gespielt zu bekommen. Und wenn wir dann auch noch klassische Symptome haben, wie eben Schmerzen, Schwitzen, vielleicht besonders dünnhäutig zu sein, depressiv zu sein, dann sind wir oft auch bereit, wirklich alles zu tun oder zu schlucken, was man uns vor die Nase hält. Also auch da muss man sagen, lauert einfach ein riesiger Markt. Und ja, es ist so, dass wir bestimmte Supplemente einfach nehmen sollten in den Wechseljahren. Also wenn du vermehrt, wie ich zum Beispiel, Muskelkrämpfe hast in den Wechseljahren, natürlich nehmen wir dann gutes Magnesium. Aber es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt jedes Produkt schlucken müssen oder sollten, was irgendwie mit dem Wort Menopause verkauft wird. Okay, gehen wir mal ein bisschen zurück an die Basis. Was beeinflusst das Körperbild außer Schlankheitsideale und Social Media? Das Körperbild ist ein multidimensionales, subjektives und dynamisches Konzept. Was genau heißt das? Das heißt, es wird einfach durch wahnsinnig viele Faktoren beeinflusst. Subjektiv bedeutet eben, es gibt nicht ein Körperbild, wo wir jetzt sagen, oh ja, bei der und der Körpergröße, bei dem und dem Gewicht, bei der und der Kleidergröße gibt es ein objektiv wahrgenommenes Körperbild, sondern es ist natürlich etwas Subjektives, was wir selber beurteilen, was wir selber wahrnehmen und eben auch entsprechend bewerten, wie wir das gelernt haben. Dazu kommen eben Gedanken und Gefühle in Bezug auf den eigenen Körper, aber eben oft auch wichtige Elemente der Persönlichkeit einer Person. Und Es gibt eine Definition von Cash und Brudzinski, ob ich das richtig ausspreche, I don't know. Und diese definieren das Körperbild als Wahrnehmung, Gedanken und Gefühle im Zusammenhang mit dem Körper und der Körpererfahrung. Also es geht nicht nur darum, wie wir aussehen, es geht auch darum, was wir für Erfahrungen mit genau diesem und in diesem Körper machen. Und ein positives Körperbild unterscheidet sich natürlich von einem negativen Körperbild. Und auch das ist eben sehr vielschichtig, weil es dabei um Körperwertschätzung, Körperakzeptanz, Körperliebe geht. Und es geht dabei eben auch darum, wie sehr wir uns von anderen akzeptiert und wahrgenommen fühlen, eben der eigene Körper und eben auch die soziale Identität. Das Körperbild ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers durch eine Person und die Gedanken und Gefühle, positiv, negativ oder beides, die sich eben aus dieser Wahrnehmung ergeben. So heißt es in der Definition. Es gibt eine ganze Menge Faktoren, die dieses Körperbild beeinflussen. Und diese Faktoren hängen natürlich von kulturellen, aber eben auch von wirtschaftlichen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinschaft, in der ich lebe, ab. Und Studien zeigen einen Zusammenhang zwischen dem Körperbild und dem Alter. Ja, was wir uns vorstellen können, wenn alles ein bisschen hängt, wenn wir Gewicht zunehmen, wenn einfach der Körper, ja, nicht mehr, ne, der Körper einer 55-Jährigen sieht nun mal in der Regel nicht aus wie der Körper einer 25-Jährigen. Dann das Geschlecht, wo wir eben schon wissen, Frauen haben mehr Unzufriedenheit, also Körperunzufriedenheit als Männer. Der Familienstand, auch so etwas wie bin ich verheiratet oder bin ich Single, spielt mit ins Körperbild rein. Das Bildungsniveau, also bin ich ein sehr gebildeter Mensch, habe ich vielleicht auch Zugang zu viel Bildung gehabt, vielleicht ist das ganz normal in meiner Familie, dass alle studieren. Oder ich bin selber die Erste in meiner Familie, die einen besonderen Schulabschluss geschafft hat. Oder habe vielleicht auch nicht das Privileg von Bildung genießen können. Das alles spielt sehr stark auch aufs Körperbild. Dann so etwas wie Ängste und Depressionen. Ne, wir können uns vorstellen, dass jemand, der depressiv ist, wahrscheinlich eine negativere Betrachtung auf seines Körperbildes hat, als jemand, der ziemlich positiv und fröhlich durchs Leben geht. So etwas wie soziale Phobien spielen mit ins Körperbild. Dann aber auch so etwas wie Rauchen, Alkoholkonsum, zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, also wie sensibel gehen andere Menschen mit mir um? Wie sensibel gehe ich mit mir selber um? In was für einem Umfeld wachse ich auf und in was für einem Umfeld lebe ich? Gibt es Zwangsverhalten, zwanghaftes Verhalten, zwanghafte Gedanken? Gibt es Ernährungsmängel, also vielleicht wirklich auch einen Mangel an Nahrung oder eben auch einen Mangel, ob der jetzt selbst zugeführt wird, wie zum Beispiel bei Anorexie, dass ich selber entscheide, ich möchte wenig essen, oder aber ich habe wirklich nicht das Privileg, genug zu essen zu bekommen. Auch all das spielt damit rein. Der BMI, der Body Mass Index, wird natürlich einfach immer mit aufgenommen, weil wir daran eben auch sehen, dass mehrgewichtige Menschen oft ein schlechteres Body Image haben als schlanke Menschen. Woran liegt das? Naja, weil die Gesellschaft sie natürlich auch anders bewertet. Dann ein geringes Maß an körperlicher Bewegung macht was mit dem Body Image. Ja, auch da, so blöd es immer wieder klingt, sich zu bewegen, und es muss jetzt kein Hardcore-Sport sein, aber einfach gut in seinem Körper zu sein, gut mit dem Körper in Verbindung zu sein, hat einen wirklich auch nicht geringen Einfluss auf das Body-Image. Die sexuelle Orientierung, auch wenn es leider so ist, dass wir immer nur dieses Mann-Frau untersuchen, macht es eben Sinn, eigentlich mal zu gucken, ist es bei Homosexuellen oder Transmenschen, ist es bei der LGBTQ-Plus-Bewegung, sind diese Menschen davon anders betroffen als cis-heteronormative Personen? Ja, sind sie. Und da gibt es, wie gesagt, sehr, sehr wenig Forschung leider. Dann auch sowas wie sexuelle Dysfunktionen oder Dyspareunie, also das wenn wir sozusagen unseren Urin nicht halten können oder wenn wir unter sexuellen Dysfunktionen leiden, was eben auch oft so ein Wechseljahrsthema ist, nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Und all das spielt eben auch stark aufs Body-Image mit ein. Es hat eine Studie gegeben, wo etwas mehr als 75.000 postmenopausale Frauen sozusagen untersucht beziehungsweise ihr Körperbild untersucht wurde. Und da hat man eben ganz klar herausgestellt, dass die Postmenopause der Lebensabschnitt ist, der das Körperbild von Frauen sehr stark beeinflusst. Und zwar die körperlichen Veränderungen mit zunehmendem Alter der Frauen können das Körperbild beeinflussen und eben in der Regel negativ. Die Mehrheit der Frauen in den Wechseljahren leidet unter Symptomen der Menopause, wie zum Beispiel Hitzewallungen, atropische Vaginitis, sexuelle Dysfunktion, Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Muskel-Skelett-Probleme, also es können Schmerzen sein, es ist natürlich auch der Muskelabbau, der immer stärker wird, kardiovaskuläre Symptome. Und der ganze Körper verändert sich einfach. Ne? Vielleicht ist dir auch mal aufgefallen, dass deine Körperform sich oft in der Menopause wirklich verändert. Dann die Haut verändert sich natürlich. Ne? Wir haben einfach andere Zeichen des Alters als früher. Und all das beeinflusst eben das Körperbild. Und dann gibt es aber eben auch einen ganz klar zu verzeichnenden Zusammenhang zwischen gesundheitlichen Problemen und psychischen Problemen wie Stress und Angst und dem Body Image. Heißt eben, je mehr Symptome wir haben, je mehr psychische Probleme wie Depressionen und Angstzustände wir auch haben, umso größer werden eben auch diese Körperbildprobleme. Und das ist ja auch logisch, ja. Also wenn wir uns vorstellen, wir schlafen keine Nacht mehr durch, wir schwitzen alle Nase lang, uns geht's richtig schlecht, wir haben oft gar nicht mehr die Energie, vielleicht zum Sport zu gehen oder uns eine ausgewogene, gute Nahrung zu kochen, sondern wir gehen eigentlich die ganze Zeit auf dem Zahnfleisch gefühlt. Natürlich macht das was mit uns und natürlich macht das auch was mit unserem Körperbild. Und wir lesen immer wieder, ja, besonders in den Wechseljahren soll man aber Muskelaufbau und ganz viele Ballaststoffe essen und so weiter. Ja, und ich muss sagen, ich habe selber auch schon Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, hey, können vor Lachen, ja, ich bin froh, wenn ich den Tag überlebe. Und dann ist es eben auch wichtig, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, muss das so sein? Muss das jetzt immer so bleiben? Oder kann ich mit meiner Gynäkologin vielleicht auch darüber sprechen, dass es irgendwelche Ersatzhormone gibt, eben vielleicht auch naturidentische Ersatzhormone gibt und ich etwas tun kann. Ganz besonders, wenn ich unrealistische Vorstellungen davon habe oder auch eine unangemessene Wahrnehmung habe von meinem Körper, dann kann das wirklich zu psychosomatischen Problemen bei Frauen führen. Und andersrum ist es eben genauso, wenn ich mich um mein Körperbild kümmere, wenn ich an Selbstvertrauen, an Selbstwert gewinne, dann kann das eben auch entsprechende Folgen im positiven Sinne auf meine Menopausensymptome habe. Das heißt, es ist immer eben auch eine Betrachtung, wie schlimm finde ich das, dass ich vielleicht viel schwitze? Wie finde ich das, dass ich zugenommen habe? Komme ich damit okay klar oder habe ich das Gefühl, oh Gott, mein Wert minimiert sich mit jedem Monat und mit jedem Kilo Gewicht? Und all diese Dinge sind, wie gesagt, sehr stark beeinträchtigt, sehr stark verbunden mit der Beeinträchtigung unserer Lebensqualität. Denn das Körperbild und der Schweregrad von Wechseljahrsbeschwerden, wie gesagt, das ist untersucht worden und das hängt einfach ganz, ganz stark miteinander zusammen. Wenn wir uns Studien angucken, dann fragen wir uns ganz oft, wie wird sowas eigentlich erhoben? Also wie kommen die eigentlich darauf? Und bei der Studie, von der ich jetzt hier spreche, die ich natürlich dann auch entsprechend verlinke, ging es eben um einen Fragebogen, einen soziodemografischen Fragebogen, der von den Forschern mit 10 Fragen zu persönlichen und sozialen Merkmalen über Alter, wie lange man die Menopause schon hat, Anzahl Kinder, Bildungsniveau der Frauen und auch Bildungsniveau der Ehemänner tatsächlich, den Familienstand, Beruf der Frauen und auch der Ehemänner, die Wohnsituation und die Angemessenheit des monatlichen Haushaltseinkommens. Also entspricht das Haushaltseinkommen dem, was ich brauche, was ich selber als angemessen empfinde, oder muss ich halt total sparsam leben und jeden Cent umdrehen. Und dann gibt es noch das sogenannte Menopausen Rating Scale, eine internationale Standardskala zur Bewertung des Schweregrades von Wechseljahresbeschwerden. Und die ist in drei Abschnitte eingeteilt. Da gibt es einmal die somatischen oder auch vasomotorischen, also wirklich die körperlichen Beschwerden, dann die psychologischen und die urogenitalen. Das heißt also alles, was Scheidentrockenheit, aber auch sowas wie, kann ich meinen Urin noch halten und so weiter, dass das alles entsprechend aufgenommen wird. Und auch dieser Fragebogen besteht aus 11 Fragen, deren Antworten auf einer 5-stufigen Skala, ne, also nach Schweregrad der Symptome bewertet wird, wo eben 0 keine bis 5, bis 4 sehr schwere Symptome bewertet werden. Und dann wird ein Gesamtwert ermittelt, der eben die Schwere der Wechseljahresbeschwerden bestimmt. Und genau, das sind eben, ne, da muss man eben auch gucken, ne, da gibt es nicht irgendwie eine Untersuchungsmethode, dass wir jetzt sagen, okay, wir messen die Knochendichte oder, ne, das ist eben nichts, was wir jetzt wirklich apparativ messen können, sondern es sind eben Befragungen, die dazu beitragen. Der Fragebogen zum Körperbild, der ist von Fischer und der umfasst 46 Fragen, die eben auch zwischen 1 und 5 bewertet werden. Und da geht es eben vor allen Dingen um die Zufriedenheit mit dem Körperbild. Und ich will das jetzt gar nicht, weil das ist einfach Statistik, das ist für dich einfach jetzt gar nicht so interessant. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so ausführen. Aber die Ergebnisse all dieser persönlichen Gespräche und dieser Fragebögen ist eben, dass 300 Frauen an dieser Studie teilgenommen haben und die waren so zwischen 45 und 65 Jahre alt, die Frauen, die da teilgenommen haben, und das Durchschnittsalter, also der Mittelwert, lag so bei 55. Und da wurde eben gefragt, wie lange sind sie schon in den Wechseljahren, haben sie Kinder? Dabei, die Ergebnisse sind eben, 95% der Frauen waren verheiratet, 80% der Frauen waren Hausfrauen. Und auch da sehen wir natürlich wieder, dass das in einer Stadt wie Hamburg, meinetwegen, wo ich jetzt lebe, nicht unbedingt der Durchschnittswert wahrscheinlich wäre, sondern dass eben wahrscheinlich mehr Frauen arbeiten gehen würden. 16% der Frauen waren Analphabeten, 16,3% hatten eine akademische Ausbildung, 50% der Teilnehmerinnen hatten berufstätige Ehemänner. Die übrigen Frauen hatten arbeitslose oder pensionierte Ehemänner und 77,3% der Probandinnen hatten Wohneigentum. Also man sieht da schon an den Zahlen, die erhoben wurden, wie gesagt, dass wir uns da auf sehr klassischen, heteronormativen Faden bewegen. Aber immerhin ist es eine Studie und es ist besser als nichts. Die Ergebnisse der Studie zeigen eine signifikante positive Korrelation zwischen dem Körperbild und dem Bildungsniveau der Frauen und genauso auch mit dem Bildungsniveau der Männer und der Angemessenheit des monatlichen Haushaltseinkommens. Was heißt das übersetzt? Das heißt, je höher die Bildung sowohl der Frauen als auch der Männer und je höher das Haushaltseinkommen, umso weniger Beschwerden haben die Frauen. Also auch da sehen wir genauso wie beim Gewicht, dass es viele soziale Faktoren, sozioökonomische Faktoren gibt, die selbst auf so etwas wie Wechseljahrsbeschwerden einwirken. Was natürlich auch Sinn macht, denn wenn ich 3 Jobs habe oder jeden Monat mir Gedanken machen muss, wie ich meine Familie satt kriege, dann habe ich einfach so viel mehr Stress und bin so viel mehr in High Alert, dass ich sehr wahrscheinlich einfach auch mehr körperliche Probleme habe. Es gab eine leichte Korrelation zwischen allen Dimensionen des Körperbildes und den oben genannten Merkmalen. Heißt also wirklich, wie gesagt, je privilegierter die Menschen waren, umso weniger Symptome hatten sie. Es gab eine signifikante negative Korrelation zwischen der Anzahl der Kinder, alleinerziehende Frauen und verwitwete Frauen hatten einen schlechteren Vergleichswert als verheiratete Frauen. Frauen mit Wohneigentum hatten einen höheren Wert, also eben ein besseres Körperbild, als Frauen mit Mietwohnstatus. Und berufstätige Frauen hatten ein besseres Körperbild als Frauen, die Hausfrauen waren oder Rentnerinnen. Und das zeigt uns eben wieder, wie sehr Status, genauso eben wie beim Gewicht, also das Geld, was uns zur Verfügung steht, was das für einen wahnsinnig großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Und Menschen, die sich mit diesen Dingen auch statistisch auseinandersetzen, wundern sich dadurch eben überhaupt nicht. Wer möchte schon gerne alt, mittellos sein und sich nie irgendwie safe fühlen mit dem, was er hat? Kommen wir zu den Ergebnissen der Diskussion. Diese Studie hat gezeigt, dass der Schweregrad der Wechseljahresbeschwerden negativ mit dem Körperbild korrelieren. Heißt also, je schwerer die menopausalen Symptome sind, umso schlechter ist eben auch das Körperbild der Frauen. Da zeigt es sich dann, dass Frauen mit vielen Beschwerden, also vasomotorischen, psychosomatischen Symptomen, ein geringeres Selbstvertrauen aufweisen und eben somit auch ein schlechteres Körpergefühl haben. Und perimenopausale psychisch und physische Veränderungen wie Gewichtszunahme, Schlaflosigkeit, Hitzewallung, nächtliche Schweißausbrüche, aber eben auch Alterungssymptome wie Haut- und Haarveränderungen, sexuelle Funktionsstörungen, Osteoporose können die Einstellung und Gefühle von Frauen zu ihrem Körperbild verändern. Also wir sehen ganz einfach, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Genauso wie wir auch eine negative Korrelation zwischen einem hohen Body Mass Index und dem Körperbild haben. Was eben bedeutet, dass Adipöse, ich weiß, ne, ihr wisst, normalerweise benutze ich dieses Wort nicht, aber es ist jetzt eben in dieser Studie drin, ja, also mehrgewichtige postmenopausale Frauen in der Regel noch unzufriedener mit ihrem Körperbild sind als andere. Und deswegen rede ich eben von dieser besonderen Verletzlichkeit. Und ich glaube, dass es eben genau deswegen so wichtig ist, da das alles so zusammenwirkt, ja, dass das eben nicht einzeln betrachtet werden kann, glaube ich einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass man sich darum kümmert und dass man sich, wenn man damit viele Schwierigkeiten hat, eben auch im Zweifel psychotherapeutische Hilfe holt und sagt, okay, ich muss irgendwie eine andere Einstellung zu meinem eigenen Körper bekommen und im Zweifel brauche ich da vielleicht auch ab und zu mal Hilfe dabei. Frauen mit einer negativen Einstellung zu diesen körperlichen Veränderungen in den Wechseljahren, eben wie Gewichtszunahme, denken oft dadurch, und das ist jetzt nicht meine Interpretation, sondern aus der Studie entnommen, dass sie dadurch weniger sexuell begehrenswert sind. Und eine negative Einstellung zu den Wechseljahren wird mit Körperunzufriedenheit, Selbstobjektifizierung, also auch die ganze Zeit sich zu beobachten und zu gucken, irgendwie, wie sehe ich aus und was esse ich und so weiter. Also auch da die ganze Zeit irgendwie sich selbst zu beobachten und auch mit der Angst des Älterwerdens und der geringeren Attraktivität, also ne, dass man selber sich eben weniger attraktiv fühlt, all das wird mit diesen Veränderungen in Bezug gestellt. Und in dieser Studie sind insgesamt 350 Frauen untersucht worden und da ergab es, dass 74,4% von diesen Frauen das Gefühl hatten, nach der Menopause an Attraktivität zu verlieren. Also nicht diese Studie, sondern eine andere Studie. Es ist jetzt hier, wie gesagt, so ein Zusammenschluss unterschiedlicher Studien. Wechseljahrsbeschwerden werden daher mit einer negativen Einstellung zur Attraktivität, einem geringen Selbstwertgefühl und einem schlechten Körperbild in Verbindung gebracht, heißt es hier. Und diese negative Wahrnehmung der Veränderung in den Wechseljahren geht eben dann auch mit niedrigen Werten für die Selbstwirksamkeit einher. Und die Selbstwirksamkeit ist eben, dass ich selber das Gefühl habe, wirksam sein zu können, also etwas verändern zu können, etwas ausrichten zu können. Und ich glaube, dass das mit einer der Gründe ist, warum auch die Essstörungen in den Wechseljahren eben zunehmen. Wir haben eben in der Menopause mehr Sorgen, ja, mehr Sorgen um das Körperbild, mehr Sorgen auch um Krankheiten, um, oh Gott, jetzt muss ich alles tun, um nicht irgendwie eine Krebserkrankung zu bekommen oder eben noch mehr Gewicht zuzunehmen und so weiter und so weiter. Und das alles spielt natürlich ganz, ganz stark in unser allgemeines Wohlbefinden mit hinein. Frauen, die Schmerzen im Genitalbereich haben oder Frauen, die an Harninkontinenz zum Beispiel leiden, sind mit ihrem Körperbild noch unzufriedener als die anderen Frauen, zeigen Studien. Das heißt, urogenitale Symptome, insbesondere Belastungsinkontinenz, sind sehr, sehr, sehr belastend. Und das zeigt sich in vergleichenden Studien immer wieder, dass Frauen mit einem positiven Körperbild weniger vaginale Feuchtigkeit und damit weniger Orgasmusprobleme und auch Schmerzen beim Sex und so weiter haben und eine höhere sexuelle Zufriedenheit haben. Also auch das sind vielleicht alles so Tabuthemen, über die wir nicht unbedingt jetzt frei sprechen, was leider schade ist. Aber wir sehen eben, wie sehr das alles mit reinspielt in unser Wohlbefinden. Und das ist einfach eine Folge des Älterwerdens, wo keiner von uns drumherum kommt. Und deswegen ist es eben wichtig, drüber zu sprechen. Wenn wir uns jetzt all diese Studienergebnisse angucken, dann sehen wir einfach, dass die Faktoren, die da mit reinspielen, wie wir uns eben mit unseren menopausalen Symptomen fühlen, dass die ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun haben. Also dass Frauen, die ein eigenes Einkommen haben, die einen hohen Bildungsstand haben, die eine hohe Selbstwirksamkeit empfinden, dass es ja einen Zusammenhang gibt zwischen der Selbstbestimmung von Frauen und dem Körperbild von Frauen in den Wechseljahren. Ja, und deswegen macht Empowerment für Frauen etwas mit unserer Gesundheit, mit unserem Körperbild, mit unserem Selbstwertgefühl und eben, wie gesagt, auch ganz klar etwas mit unserer Gesundheit. Und das können wir uns jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, gerade in der politischen Landschaft, in der wir gerade sind, dass wir Frauen wieder an den Herd schicken wollen, macht auf, also für mich persönlich sowieso auf keiner Ebene, aber eben auch auf gesundheitlicher Ebene überhaupt gar keinen Sinn. Was man natürlich ganz klar sagen muss, sind, dass diese Studien noch sehr am Anfang stehen, dass das Studien sind, die natürlich noch nicht genau sagen können, welche kausalen Beziehungen zwischen dem Schweregrad der Wechseljahrsbeschwerden und dem Körperbild bestehen, aber dass es eben Korrelationen gibt. Also dass man eben sagen kann, okay, wenn das und das zusammenkommt, verändert es sich auf der anderen Seite so und so. Wie gesagt, warum es so ist, ne? Das ist egal, ob wir Gewicht betrachten oder ob wir Gesundheitsfaktoren ansonsten betrachten. Es gibt immer einen Unterschied zwischen Korrelation, also was nebeneinander zeitgleich auftaucht, oder kausal, ob das eine das andere bedingt. Und die Stärken dieser Studie bestand eben darin, dass die Frauen keine Hormonersatztherapie genommen haben. Also sie sind in ihrem normalen Flow gewesen. Sie haben keine Phytoöstrogen-Medikamente eingenommen, sodass der Schweregrad der Wechseljahrsbeschwerden eben nicht durch irgendeine Behandlung beeinflusst wurde. Das bedeutet natürlich nicht, dass du dich nicht behandeln lassen sollst oder darfst. Es bedeutet eben nur, dass man jetzt nicht auch noch die Medikation sozusagen mit eingerechnet hat. Es gibt nur wenige Studien über solche Faktoren, die das Körperbild von Frauen in den Wechseljahren betrachten. Und da wird wahrscheinlich einfach in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge kommen, denn wir sind ja eine Bevölkerung, die auch sehr überaltert ist. Eine weitere Einschränkung dieser Studien waren, dass die Teilnehmerinnen aus Teheran stammten, da also soziokulturelle und wirtschaftliche Faktoren einen Einfluss auf das Körperbild postmenopausaler Frauen haben können. Ist es natürlich auch sinnvoll, dass in unterschiedlichen kulturellen Kreisen, in unterschiedlichen Ländern, nochmal durchzuführen. Wie gesagt, das ist jetzt eben eine Querschnittsstudie, eine Betrachtung, die ich hier anführe und natürlich nicht irgendwie für alle. Faktoren wie BMI, Gewohnheiten wie Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährung, körperliche Aktivitäten sollten in künftigen Studien berücksichtigt werden, wobei der BMI meiner Meinung nach das falsche Maß ist im Sinne von, na, wir wissen, dass Frauen mit mehr Gewicht mehr Probleme im Leben haben, eben aufgrund von Diskriminierung und so weiter. Das sollte halt möglichst mit einbezogen werden. Mal gucken, ob sie es machen werden. Also Schlussfolgerung, Wechseljahrsbeschwerden kann ganz, ganz klar das Körperbild von Frauen in den Wechseljahren beeinflussen. Es gibt eine ganze Menge Faktoren, die dazu beitragen. Und wie du siehst, da war nicht ein einziger dabei, der irgendwie gesagt hat, wie viel Sport man macht oder was man so gegessen hat. Und deswegen wollte ich dir das eben auch vorstellen, weil es eben ganz, ganz viele sozioökonomische Faktoren gibt, die genau darauf einwirken, ebenso wie aufs Gewicht. Und dass das einfach mal betrachtet werden muss, ohne immer diesen Fokus auf die Ernährung zu haben. Das bedeutet nicht, dass ich nicht noch was zur Ernährung machen will, aber eben nicht in dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, du siehst, dass es Sinn macht, sich um dein Empowerment zu kümmern, dass es Sinn macht, dich um dein Body Image zu kümmern, dass es Sinn macht, dich darum zu kümmern, wie du stärker wirst, wie du mehr Selbstwirksamkeit bekommst. Und dass das alles einen positiven Effekt eben auch auf deine Gesundheit haben kann. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe. Schreib mir gerne, wenn du Fragen hast, die Studien und so weiter, kann ich dir gerne zusammenstellen. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe. Bis dahin.